Ja, danke euch für dieses Lied. Ein bisschen ein anderer Blick auf das Leben, was die Männer vor diesem Feuerofen wahrscheinlich auch gehabt haben müssen. Dass sie nicht nur das Sichtbare, was so vor ihren Augen war, dieses Feuer, diese Hitze gesehen haben, sondern diesen himmlischen, diesen göttlichen Blick auf ihren Gott, an den sie geglaubt haben. Danke dafür. Ein Schriftgelehrter kam eines Tages auf Jesus zu und stellte ihm eine Frage. Wir lesen es in Markus 12, den Vers 28, diese Frage, die sich diesem Schriftgelehrten aufgedrängt hat. Und er fragte Jesus: Welches ist das höchste Gebot von allen? Die Schriftgelehrten, es waren Männer, die sich sehr gut in der Schrift, in dem Alten Testament, die fünf Bücher Mose, die Gesetzbücher, die Richter, die Prophetenbücher, ja, alles, was sie damals so überliefert bekommen hatten. Schriftgelehrten, die kannten sich gut darin aus, in der Tora, in dem Gesetzbuch Moses. Der Mann kannte mit Sicherheit die 10 Gebote. Er kannte mit Sicherheit die meisten der 613 Gebote, die in der Tora so aufgeschrieben sind durch Mose, die Gott verkündigt hat. Und dieser Schriftgelehrte kommt zu Jesus und fragt ihn: Welches ist das höchste Gebot? Wissen wir es? Für uns das höchste von allen Geboten, die wir in der Bibel finden? Ist da auch eine berechtigte Frage bei der ganzen Summe. Man sagt, dass Jesus, ich habe es nicht selbst nachgezählt, aber es gibt andere kluge Menschen, die das gemacht haben, die in dem Neuen Testament geguckt haben, dass es um die 1000 Anweisungen Jesu gibt, die er im Neuen Testament weitergibt. Und dieser gute Schriftgelehrte, der stellt diese Frage, denke ich, auch gar nicht, um Jesus zu prüfen, sondern wirklich, weil er, so habe ich das Gefühl, wenn wir auch später den weiteren Text lesen, dass er es wirklich wissen will, dass er eine Sehnsucht danach hat, auch treu zu handeln, Gott im Halten der Gebote zu gefallen. Und es drängt ihm die Frage nach dem höchsten Gebot auf, und so kommt er zu Jesus. Wir schlagen Markus 12 auf und lesen zusammen Jesu Antwort. Markus 12, die Verse 28 bis 34. Und dann wollen wir in dieser Predigt, in diesen nächsten Minuten, uns zusammen Jesu Antwort etwas genauer angucken, wie er auf diese Frage zu diesem Schriftgelehrten antwortet. Markus 12, ab Vers 28. Und es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber antwortete ihm: Das höchste Gebot ist das: Höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Jesus gibt eine präzise Antwort auf diese Frage. Und er beruft sich auf 2 Verse aus dem Alten Testament. Einmal aus dem 5. Buch Mose: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und aus dem 3. Buch Mose: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Schauen wir uns einmal diese beiden Verse etwas genauer an. Das erste, das größte Gebot, Gott zu lieben, beginnt gar nicht direkt mit dieser Aufforderung, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Nein, Jesus fängt einen Satz früher, einen Vers früher an. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Als ich mir das für mich angeschaut habe, dachte ich mir, wie wichtig ist es doch. Höre Israel, höre. Jesus, und ich denke auch, wie es auch Mose damals dem Volk Israel so weitergegeben hat, ist dieses Höre sehr wichtig. Wir können heute, alle, die wir hier sind und die gesunde Ohren haben, der Predigt zuhören. Aber wie genau hören wir zu? Hören wir mit unserem Innersten zu? Oder ist das nur eine akustische Wahrnehmen, ein akustisches Wahrnehmen der Worte, ein Hören und wieder Vergessen oder Durchrauschen? Wir leben in einer Welt, wo man sehr viel hören und lesen kann. Den ganzen Tag über prasseln verschiedenste Informationen auf uns ein. Und an dieser Stelle ermutigt uns das Wort zu hören, innezuhalten und einmal genau hinzuhören. Dass wir auf Gottes Reden in unserem Leben hören. Oft haben wir, wenn wir zu Gott kommen, und so kenne ich das von mir, ganz bestimmte Anliegen. Wir kommen zu Gott und haben eine Sorge oder haben irgendwo Leid in unserem Leben. Vielleicht sind wir krank und wir wollen Gott bitten, dass er uns hilft. Und das ist auch gut so. Aber an dieser Stelle ist es wirklich einmal auch die Ermutigung zu hören, ja, Gott spricht zu mir. Ich will hören. Ich will hören, was du mir zu sagen hast. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Wir sind immer noch nicht bei dem Gebot, du sollst. Wir sind immer noch bei dem Satz davor. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und das ist eine Wahrheit, die Jesus hier auch weitergibt, die ja sehr wichtig ist. Diese Wahrheit stammt aus dem Gesetzbuch. Das erste der 10 Gebote, das Gott Mose auf dem Berg Sinai weitergegeben hat, ist: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das ist das erste Gebot. Und in dieser Wiederholung des höchsten Gebotes fängt Jesus an: Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist Gott, ist der Herr allein. Gott ist der Herr und Gott ist der alleinige Gott. Das Volk Israel, als sie damals vor diesem Berg standen, die haben es hautnah miterlebt. Gott hatte sie gerade aus der Sklaverei geführt. Er, der alleinige Gott, hat seine Macht an den vielen Göttern Ägyptens erwiesen. Er hat 10 Plagen auf das Volk Ägypten geschickt und so seine Macht und so seine starke Hand gegenüber dem Pharao erwiesen. Und er bezeugt es selbst, dass er der alleinige Gott ist, und er fordert das auch von seinem Volk, nur ihm als einzigen Gott anzubeten. Es klingt vielleicht einfach, aber doch wird das so schnell vergessen. Wenn man die Geschichte vom Volk Israel weiterliest, sehen wir, wie schnell sie diese Wahrheit doch vergessen haben. Sie waren dabei, als Gott diese großen Wunder in Ägypten getan hat, wie Gott sie herausgeführt hat, wie Gott das Meer geteilt hat, sie trockenen Fußes herübergehen konnten, stehen vor diesem Berg Sinai. Gott begegnet Mose auf diesem Berg. Sie erleben es, wie die Naturgewalten sichtbar werden, wie Feuer und Rauch und alles Mögliche auf diesem Berg passiert. Und was tun sie, während Mose oben auf dem Berg mit Gott redet? Sie fangen an, zu zweifeln, ich weiß es nicht. Sie fangen an, auf jeden Fall sich ein eigenes Götzenbild zu bauen. Sie sammeln ihren Schmuck zusammen, sie kommen zu Aaron und lassen sich ein goldenes Kalb errichten und beten es an. Vielleicht lesen wir ein paar Verse aus dieser Geschichte, um etwas näher hineinzukommen und das noch etwas besser verstehen zu können, was denn da wirklich passiert, wie sie allein dieses erste dieser 10 Gebote ja so schnell schon gebrochen haben. Im zweiten Buch Mose, in Kapitel 31, im Vers 18, das ist die Begebenheit, wo Mose oben auf dem Berg steht und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berge Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben von dem Finger Gottes. Es waren die beiden Tafeln, wo Gott die 10 Gebote aufgeschrieben hatte. Und was tut das Volk im nächsten Vers, im Kapitel 32, Vers 1? Da sehen wir, was das Volk tut. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Allein in dieser Aufforderung an Aaron sehen wir schon, dass sie irgendwas absolut nicht verstanden haben. Sie sagen, wir wissen nicht, was Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Dabei war es doch Gott, der das Volk aus dem Land geführt hat. Und sie bitten Aaron, dass er einen selbstgemachten Gott erbaut, der vor ihnen hergeht. Wobei Gott dem Volk doch in einer Wolken- und Feuersäule begegnet ist und vor dem Volk hergegangen ist. Sie haben es vergessen, sie verstoßen direkt schon gegen dieses erste der 10 Gebote, Gott als allein einzigen Gott zu ehren und ihn anzubeten und keine anderen Götter neben ihm zu haben. Und so tut Aaron das auch. Er folgt der Stimme des Volkes, obwohl er es eigentlich auch besser wissen müsste. Aber in 2. Mose 32, ab Vers 15, lesen wir, was passiert. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die 2 Tafeln des Gesetzes in seiner Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Und Mose war mit Josua auf dem Berg. Vers 17, als nun Josua das Geschrei des Volks hörte, sprach er zu Mose: Es ist ein Kriegsgeschrei im Lager. Er antwortete: Es ist kein Geschrei wie bei einem Sieg. Und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage. Ich höre Geschrei wie beim Tanz. Als Mose aber nahe zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es im Feuer zerschmelzen. Wie schnell vergessen wir doch, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Leider passiert mir das auch immer wieder, dass ich zu Gott komme in einer Notlage, ich komme zu Gott und bete zu ihm. Und wenn es mir dann wieder besser geht, wie oft danke ich dafür? Hatte mir das schon mal vorgenommen, genauso oft zu danken wie zu bitten, aber ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nicht, ich habe es glaube ich noch nicht geschafft, weil ich mich einfach kenne. Und ja, aber Gott zu ehren und daran zu denken, dass Gott mein alleiniger Gott ist, das ist ein sehr wichtiges Gebot. Und wir sollten auch nicht nachlassen, dem nachzugehen und Gott wirklich die Ehre zu geben und uns nicht auf unseren eigenen Verstand zu verlassen oder auf unsere eigene Kraft. Wir wissen doch, dass wir selbst zu vielem nicht imstande sind, oder? Schauen wir wieder zurück auf die Antwort Jesu. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Gott ist unser Herr und Gott ist allwissend. Gott ist allgegenwärtig, heilig und barmherzig. Gott ist der alleinige Gott. Höre, halte inne. Ich möchte noch einen Vers, einen Psalm vorlesen, um uns noch etwas genauer darauf auszurichten, wie Gott zu uns ist. Und so schreibt es der Psalmist im Psalm 139 vortrefflich, wie ich finde, wie Gott dem Psalmist David begegnet ist. Und ich möchte einige Verse aus diesem Psalm einfach jetzt zur Erinnerung an uns noch an dieser Stelle vorlesen. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde, unten in der Erde, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott, der allwissende und allmächtige Gott, begegnet uns Menschen. Und er hat uns gesehen, bevor wir überhaupt auf dieser Erde erschaffen wurden. Er kannte dich persönlich mit Namen. Und er liebt dich. Und er will, dass wir zu seiner Ehre und zu seiner Anbetung leben. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Liebe Gott, den alleinigen Gott und Herrn, mit deinem ganzen Geist, deiner Seele und deinem Leib. Ich denke, wer Gott kennt, dem ist Liebe nicht fremd. Wer Gott kennt, der kennt die Liebe. Die wahre Liebe, die er dir gezeigt hat, ist in dir. Und er hat dich erfüllt, wenn du seinen Sohn Jesus Christus angenommen hast. Gott in seinem ganzen Wesen ist Liebe. In seiner Liebe hat er Jesus gesandt, damit du und ich Leben haben. Und weil er liebt, können wir auch lieben. Weil er liebt, können wir auch lieben. Und weil, wenn wir ihn lieben und er die Liebe in uns gibt, können wir auch dieses nächste Gebot durch seine Kraft erfüllen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wir haben hier eine doppelte Ausrichtung. Einmal die Ausrichtung nach oben, liebe Gott. Und die Ausrichtung in die Breite, liebe deinen Nächsten. Wir finden das auch schon in den 10 Geboten wieder. Die erste Hälfte der 10 Gebote ist die göttliche Beziehung. Die Gebote, Gott zu lieben, sich kein Bildnis zu machen, den Namen Gottes zu ehren. Alles eine Ausrichtung und ein Hinblick zu Gott hin. Und die anderen Gebote, nicht töten, nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten, du sollst nicht begehren, die Ausrichtung auf das Zwischenmenschliche. Und diese Ausrichtung finden wir auch in diesem höchsten Gebot im Neuen Testament wieder. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Über die Liebe habe ich 3 Aussagen gelesen. Liebe, die sich nach oben richtet, ist Anbetung. Liebe, die sich nach außen richtet, ist Zuneigung. Liebe, die sich herabneigt, ist Gnade. Ich lese sie nochmal. Liebe, die sich nach oben richtet, ist Anbetung. Liebe, die sich nach außen richtet, ist Zuneigung. Liebe, die sich herabneigt, ist Gnade. Liebe ist nicht nur ein Gefühl, nicht nur die Schmetterlinge im Bauch, wenn man verliebt ist. Liebe ist eine Entscheidung und Liebe ist insbesondere eine Tat. Liebe zeigt sich im Handeln und auch in der Einstellung, in der Entscheidung, die du triffst. Liebe kann erwidert werden. Wir sehen, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Er hat sich herabgeneigt zu den Menschen. Gott hat sich herabgeneigt und in seiner Liebe uns Menschen Gnade erwiesen. Er hat uns Jesus geschenkt. Liebe, die sich herabneigt, ist Gnade. Wir sind erschaffen zur Verherrlichung Gottes. Das war das ursprüngliche Ziel, warum Gott den Menschen in den Garten Eden gesetzt hat. Er wollte Gemeinschaft mit den Menschen haben und er wollte von den Menschen verherrlicht werden. In seiner Liebe hat er den Menschen erlöst. Der Mensch, der in die Sünde gefallen ist, Gott hat ihn erlöst, er hat den Weg frei gemacht und den Menschen von der Sünde befreit. Und wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wir können ihn auch so anbeten. Wir können uns nach oben richten. Wir können diese Ausrichtung, die in den Geboten schon gefordert wird, Gott zu lieben, Gott als alleinigen Gott, als den Gott, der dein Leben bestimmt, zu lieben. Wir können uns zu ihm ausrichten und ihn anbeten. Liebe, die sich nach oben richtet, ist Anbetung. Seine Liebe ist grenzenlos und er füllt uns mit Liebe. Und weil wir von ihm erfüllt mit seiner Liebe sind, können wir auch unserem Nächsten Liebe erweisen. Wir können uns nach außen richten. Liebe, die sich nach außen richtet, ist Zuneigung. Wir können den Nächsten Gutes tun und wir können, weil Gott uns zuerst geliebt hat und in uns die Liebe selbst ist, unserem Nächsten lieben. Leider widerstrebt die sündige Natur, die in uns Menschen ist, diesem göttlichen Prinzip der Liebe. Alle drei Sätze haben eins gemeinsam. Alle drei Sätze beschreiben eine Liebe, die von einem selbst weggeht. Nach oben, nach unten, nach außen. Man könnte diese drei Sätze um einen folgenden weiteren ergänzen. Liebe, die sich auf sich selbst richtet, ist Selbstsucht und Sünde. Selbstsucht lässt Beziehungen scheitern. Wenn wir anfangen, nicht mehr von uns selbst auf den Nächsten, auf Gott zu schauen, sondern wenn wir in uns selbst gehen und uns nur um uns selber drehen, sind wir im Grunde wie ein Kreisel. Ein Kreisel, kennen alle dieses Bild, dreht sich nur um sich selbst und ein Kreisel kann auch nur für sich selbst da sein. Ich selbst, er selbst steht im Mittelpunkt. Und was passiert, wenn man zwei drehende Kreisel nimmt und diese beiden zusammenkommen? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spielzeug noch kennt, diese Beyblades. Es waren im Grunde nichts anderes als Kreisel. Die Teenies müssten das eigentlich kennen, wie ich mal vermuten. Zwei Kreisel, die einen waren aus Kunststoff, die anderen waren aus Metall oder Holz. Da gab es viele verschiedene Größen und Formen. Und es gab richtige Arenen vor einigen Jahren, wo man diese Beyblades angestoßen hat, sich um sich selbst zu drehen. Und in dieser Arena dann gegeneinander zu kämpfen, sage ich mal. Diese Kreise stoßen aneinander und das Erste, was passiert, ist, dass sie wieder auseinander wegstoßen. Das Ziel bei diesem Spiel war, mit seinem Beyblade möglichst viele zu schlagen. Und ich glaube, die gibt's auch heutzutage jetzt gar nicht mehr. War so eine kurze Welle. Aber wir sehen ein Prinzip, was passiert, wenn man anfängt, sich nur noch um sich selbst zu drehen. In unserer Gesellschaft gibt es manchmal das Sprichwort, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Aber im Grunde lebt man, wenn man nach so einem Lebensstil hat, wie diese Kreisel, die sich um sich selbst drehen und kaum eine Gemeinschaft und Nähe zulassen. Und man lebt auch nicht nach dem Prinzip, wie Gott es für den Menschen zugedacht hat. Gott hat den Menschen zur Gemeinschaft und zur Verherrlichung geschaffen. Der Mensch widerstrebt Gott aber und tut nicht, was Gott gefällt. Weitere Lügen, die man hier und da vielleicht hört: Du musst deine eigene Frau, dein eigener Mann sein. Tu, was dir gefällt, verhelf dir selbst zu deinem Glück. Das sind alles Folgen dieses egoistischen und diesen selbstzentrierten Lebensstils. Aber die Liebe, die Gott von uns fordert, ist eine Liebe, die nach außen geht. Eine Liebe, die sich nach oben richtet und Gott anbetet. Eine Liebe, die sich nach außen richtet und Zuneigung zu dem Nächsten zeigt. Und Gott erweist uns seine Liebe, indem er sich herabneigt und uns Gnade erweist. Ich möchte noch etwas tiefer in das Thema der Liebe reinkommen, wobei ich mir auch bewusst bin, dass ich nicht alles, was dieses Thema umfasst, völlig behandeln kann im Rahmen dieser Predigt. Aber wir wissen ja, wer die Liebe selbst ist und von wem wir es lernen können. Und wir lernen von Gott, der die Liebe ist, erst einmal Vergebung. Gott hat uns vergeben und Gott ist uns Menschen gnädig. Und wie zeigt sich Liebe? Liebe zeigt sich unter anderem im Gehorsam. Wenn wir unsere Eltern lieben, dann sind wir doch unseren Eltern gehorsam. Und so wünscht sich Gott auch, dass wir seinen Geboten gegenüber gehorsam sind. Dass wir tun, was er uns sagt. Liebe zu Gott zeigt sich im Tun von seinem Willen. Jesus selbst sagte das in Johannes 14, Vers 15. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. So sehen wir, dass die Früchte der Bekehrung, der Umkehr zu Gott im Leben sichtbar werden. Und sie werden so sichtbar, indem wir seinen Willen und seine Gebote tun. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Das sagt Jesus in Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Eine weitere Eigenschaft, die zwei liebende Menschen haben, ist, dass sie viel Zeit miteinander verbringen. Ich genieße das, mit meiner Frau, die ich liebe, Zeit zu verbringen. Wir verbringen diese Zeit gerne miteinander. Das fällt uns nicht schwer. Es ist eher andersrum, wenn wir die Zeit nicht haben, dann merken wir, dass etwas fehlt. Wie viel Zeit verbringst du mit deinem Geliebten? Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Ich denke, das Thema Zeit ist ein guter Indikator, um uns selbst auch prüfen zu können. Ja, wie groß ist denn oder wie ernst meine ich das denn mit der Liebe? Auch wenn wir nicht immer die Zeit nur allein von den Stunden und Minuten her zählen können, weil wir wissen ja, wie begrenzt die Zeit für uns ist. Und manchmal ist es auch nur ein kurzer Augenblick, aber voll an Intensität. So ist es doch ein guter Indikator, der uns zeigt, wie und wie groß und wie es um unsere Liebe zu den Mitmenschen und zu Gott steht. Wie viel Zeit nimmst du dir für Gottes Wort? Wie viel Zeit nimmst du dir, auf Gott zu hören? Ich stelle die Fragen nicht nur in den Raum, sondern lass uns wirklich darüber nachdenken und damit meine ich auch mich persönlich, weil ich selbst oft genug merke, dass es Phasen gibt, wo das zu kurz kommt und wo ich ja selbst auch an mir arbeiten will, mir mehr Zeit zu nehmen und auch die Zeit intensiver auch mit Gott zu nutzen und auf seine Stimme zu hören. Der wesentliche Charakter der Liebe besteht in der Treue. Gott ist treu zu uns. Liebe in der Ehe hält die Treue. Gott will, dass wir ihm treu sind. Liebe zum Nächsten zeigt sich im Umgang miteinander. In der Nächstenliebe, in dem, wie wir uns begegnen, in dem, dass wir einander achten und ehren und dass wir den anderen höher ansehen als uns selbst. Weil ich weiß, dass ich dieses Thema der Liebe nicht vollumfassend behandeln kann, weil selbst wenn ich nur die Stellen aus der Bibel heranziehen würde, würde es bestimmt eine ganze Woche dauern, sich das oder noch länger, sich das alles im Detail anzuschauen. Aber wir haben einen Vers oder zwei Verse von Jesus, die uns helfen können, jeder für sich persönlich eine Antwort auf die Frage, wie kann ich meinen Nächsten lieben, zu bekommen. So lesen wir zum Abschluss der Betrachtung, wie diese Liebe aussieht, aus Johannes Kapitel 13. Johannes Kapitel 13, ab Vers 34. Das ist die Stelle, wo Jesus kurz vorher das Abendmahl eingeführt hat, wo Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat und er spricht diese zwei Sätze zu seinen Jüngern. Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn du dich fragst, wie kann ich meinem Nächsten lieben? Wie kann ich ihm Liebe erweisen? Dann kann dir Jesus als Vorbild dienen. Wenn du das Leben Jesu studierst, wenn du schaust, wie er auf dieser Erde gehandelt hat, wie er sündigen Menschen begegnet ist, kann dir das ein Vorbild und eine Richtschnur sein, wie du deinen Nächsten lieben kannst. Und das ist auch, was Jesus an dieser Stelle als ein neues Gebot seinen Jüngern mitgibt. Liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus hat uns grenzenlos geliebt. Er hat alles aufgegeben, was er im Himmel hatte, seinen himmlischen Thron, seine Herrlichkeit, und ist Mensch geworden und hat den Tod gewählt. Den Tod für dich, für meine Sünden, für deine Sünden, für die Sünden der ganzen Menschheit. Und das aus Liebe zu uns. Er hat sich herabgeneigt und ist gekommen, ja, um Frieden zwischen Menschen und Gott zu schaffen. Wenn Jesus von Liebe spricht, dann weiß er, wovon er spricht, weil er Liebe gelebt hat und weil er die Liebe ist. Jesus hat es hat als Mensch auf dieser Erde alles durchlebt. Er kam hierhin, hat sich selbst erniedrigt, wurde unser Diener. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes und ist unser Fürsprecher. Er ist Vorbild für unser Leben und durch ihn haben wir das Leben in Fülle, wenn wir seine Liebe in unserem Leben annehmen. Wir haben uns einige Wesensarten der Liebe angeschaut. Wir haben uns das höchste Gebot aus dem ganzen Gesetzbuch angeschaut. Und der Schriftgelehrte, der anfangs so zu Jesus kam und ihm fragte, was ist das höchste Gebot von allen, er hat es auch erkannt. In seiner Antwort in Markus 12, ab Vers 32, lesen wir, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er vollständig antwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und niemand wagte mehr, ihn zu fragen. Der Schriftgelehrte, der verständig war in den Geboten und den Gesetzen, hat es erkannt, dass in diesen beiden das ganze Gesetz erfüllt ist. In der Liebe zu Gott und in der Liebe zu den Mitmenschen. Aber eine Sache fehlt ihm noch. Jesus sagt, dass er verständig geantwortet hat, aber eine Sache fehlte ihm noch für das Reich Gottes. Denn der Mensch ist von seiner Natur aus seit dem Sündenfall von Gott getrennt. Und der Mensch muss für diese Sünde bezahlen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und für die Sünde muss Blut vergossen werden. Und weil Gott dieses Problem erkannt hat, dass die Menschen von sich aus niemals zu ihm kommen können, hat er Jesus geschickt, aus seiner Liebe zu uns. Und Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und wer an den Namen des Sohnes glaubt, der ist gerettet. Und der kann in dieses Reich Gottes hereinkommen. Die Frage, die sich dir heute vielleicht stellt, wenn du noch kein Kind Gottes bist: Wie weit bist du vom Reich Gottes entfernt? Ich wünsche mir, dass du eine Antwort darauf geben kannst. Und dass wir alle auch ermutigt werden, diese Gebote, die Jesus auch uns heute mitgibt, auszuleben. Dass wir Gott in unserem Leben die Ehre geben, dass wir ihn lieben mit Geist, Seele und Leib, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen Kräften. Und dass wir auch unsere Nächsten lieben und Zuneigung zueinander haben können. Amen.